Erfolgre, der Fantasy-Podcast.
Heute gibt's mal wieder eine meiner Lieblingsfolgen, nämlich eine Folge, bei der ich überhaupt nichts tun muss. Das ist nämlich keine normale Podcast-Folge von Richard, also kein Wilmp, sondern dies ist eine Folge von der wunderbaren Ohrwurm-Sendung Missetaten für Weicheier. Hier geht es um wahre Verbrechen innerhalb von der Faldra, allerdings weicheigerecht, also ohne Mord. Viel Spaß!
Hallihallo und herzlich willkommen zu Missetaten für Weicheier, unserer Ohrwurm-Sendung über wahre Verbrechen ohne Mord. Wir reden wieder über Ganovereien und wir, das sind mein lieber Freund Salkin.
Hallo.
Und ich, O'Neill.
Hallo O'Neill.
Na, wie geht's?
Mir geht's sehr gut. Wie ist bei dir die Lage?
Ja, ganz entspannt. Hab mir heute eine neue Flugechse geholt für die Wohnung.
Passt ganz sehr gut schön auf.
Ja. Macht ein bisschen weniger Terz als Gänse so in meiner Wohnung, dachte ich mir. Kriege ich nicht so viel Stress mit den Nachbarn, weißt du.
Deine Wohnung ist auch nicht groß genug für eine Schar von Gänsen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Deswegen Flugechsen sind ja schon besser.
Dafür ist das Format hier nicht erfolgreich genug, dass du dir eine Wohnung in Gänsegröße leisten könntest.
Ja, genau. Gut, aber wir wollen nicht über unsere Haustiere reden, Salkin, sondern wir wollen unsere Sendung so wie sonst machen. Wie läuft's ab, das Ganze? Ihr kennt das Spiel. Eine Missetat wird ausführlich erzählt. In dieser Woche ist Salkin dran damit. Und danach kommen wir noch zu unserem Publikums-Missetätchen der Woche, wo wir dann immer kleinere Ganovereien besprechen, die ihr selbst begangen oder beobachtet habt oder so. Könnt ihr uns wie gewohnt per Taube einsenden oder eine Nachricht per Ohrwurm hinterlassen. Wir freuen uns da mal sehr. Macht tierisch Spaß. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles aus dem Weg geräumt und du kannst einfach reinstarten, würde ich sagen.
Super, ich bin auch bereit, ich freue mich auch schon. Und heute habe ich einen sehr spannenden Fall dabei.
Ja, wie jede
allerdings
Woche,
bei hoffentlich. Wie jede Woche eigentlich. Allerdings, was nicht jede Woche der Fall ist, diesmal aber schon, ich musste sehr lange überlegen, ob ich den überhaupt vorstellen soll.
Okay,
weil
ich sehe schon.
Der Fall heute könnte nämlich für unser eigenes Geschäft hier eventuell ziemlich schädlich sein und vielleicht verhindern, dass du jemals Gänse in deiner Wohnung haben kannst.
Okay.
Weil
Ich dachte schon, es geht jetzt wieder in Richtung Mord. Wir müssen das Gütesiegel wieder entfernen, aber
Nein. Gar nicht in die Richtung. Aber der Fall könnte eventuell dafür sorgen, dass die ein oder andere Person nie wieder einen Ohrwurm benutzen will nach dieser Folge.
Alles klar, da freue ich mich aber.
Und jetzt, okay, aber ich höre schon raus, da klingelt jetzt erstmal noch gar nichts bei dir, oder? Da hast du von dem Fall anscheinend noch nichts gehört, weil sonst hättest du jetzt schon ganz anders reagiert.
Salkin, bei mir klingelt meistens nichts.
Okay, O'Neill, dann bin ich mal gespannt, was du danach sagen wirst. Und spannend überhaupt auch, dass dir das nicht sagt, denn eigentlich bei der Schwere des Falls müssten wir alle Bescheid wissen. Alle Hörer da draußen auch. Es gibt allerdings eine bestimmte Gruppe, die dafür sorgt, dass die Informationen, die ich heute eben teilen werde, sich nicht unbedingt verbreiten, sondern nur wenige Leute da Bescheid wissen. Und zwar liegt es an der Universität, die ja eigentlich dafür da ist, Informationen in die Welt zu bringen.
Mhm.
Allerdings gibt es einen ganz guten Grund, oder ob es ein guter Grund ist, das kannst du am Ende auch selbst entscheiden, warum das in diesem Fall anders ist. Und das wirst du im Laufe des Falls noch rausfinden.
Okay.
Ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz am Anfang an.
Ja.
Bist du bereit?
Mit der
Lino?
Geburt.
O'Neill.
So wie immer.
Sehr gut, genau. Und zwar, unser heutiger Protagonist heißt Ulrich Grumbach. Und Ulrich ist als Waise in den Vereinigten Grenzreichen, genauer im Armenbezirk von Dornheim, aufgewachsen und, du hast es schon gesagt, auch geboren.
Mhm. So. Ja.
Er hat jetzt da seine ersten Jahre im Waisenheim einfach ganz normal verbracht. Relativ typische Kindheit für ein Waisenheim. Was nicht ganz typisch war, ist, dass er ein recht problematisches Kind war. Die Ordensschwestern des Waisenheims haben ziemlich viele Notizen darüber hinterlassen, welche Vergehen er als Kind so auf sich geladen hat.
Mhm.
Er hat dann zum Beispiel mal, da muss er so circa 10 gewesen sein, auf einen nahegelegenen Bauernhof sich da drauf geschlichen, hat das Zauntor geöffnet und dafür gesorgt, dass die Tiere entkommen konnten und ist selbst auf einem Schwein davongeritten. Das hat nur relativ bedingt funktioniert, auch mit dem Schwein. Und er ist dann relativ schnell auch runtergefallen und hat sich die Hand gebrochen. War relativ schmerzhaft und dumm und hat auch dafür gesorgt, dass er von da an eine Fehlstellung an der Hand hatte, die nicht besonders schön anzusehen war.
Okay.
Ja. Ein anderes Mal, das war so circa 2 Jahre später, da war er 12, da hatte einem Chronisten, der gerade in der Gegend war, die Notizen geklaut, als der gerade in der Taverne zu Abend gegessen hat. Mhm. Ja, und dann hat Ulrich sich die Notizen genommen, die in Ruhe abgeändert und einfach absoluten Quatsch zu der echten Geschichte des Chronisten dazu gedichtet. Sie hat sich gedacht, super, so lande ich halt eben auch in den Aufzeichnungen.
Ja, fällt auch niemandem auf. Also so ein Chronist, der macht da ja eigentlich, also der macht seine Aufzeichnungen und dann sind die einfach gelöscht aus dem Gedächtnis.
Na gut, aber du weißt es ja nicht. Was ich nicht entnehmen konnte in den Quellen war, wie alt der Chronist war. Es gibt ja durchaus da auch den ein oder anderen älteren Gesellen.
Du meinst also Chronist mit Alzheimer, der sich alles so aufschreiben muss schon vorher. Ne?
Ich sag mal, der kann jetzt vielleicht da nicht mehr unbedingt bestimmen, was da jetzt Wahrheit war und was einfach Quatsch war.
Ja.
Allerdings konnte er es in dem Fall ganz gut zuordnen, denn er hat Ulrich erwischt, als er die Notizen wieder zurückstecken wollte.
Okay, also ich merke schon,
der Schaden war noch nicht so groß, ja.
Ein sehr geschickter Verbrecher in dieser Woche.
Sehr geschickt damals, ja. Vielleicht verbessert sich das noch über die Zeit, das sehen wir dann. Bis er circa 15 war, lebte er aber auf jeden Fall erstmal im Waisenheim und beging einige von solchen Streichen oder teilweise auch schon kleine Verbrechen. Also es ging dann ungefähr so weiter, wie ich es dir gerade erzählt habe. Mit 15 ist er dann allerdings von einem auf den anderen Tag aus dem Heim verschwunden. Und die Ordensschwestern hatten keine Ahnung, wo er ist. Über die nächsten 4 Jahre hat man dann auch nichts mehr von ihm gehört. Es gab hier und da in den Vereinigten Grenzreichen und teilweise sogar darüber hinaus, also zum Beispiel im Medissos und im Königreich Meridas, Berichte über kleinere Diebstähle. Und der Täter hat dann auch immer der Beschreibung von Ulrich geglichen. Aber wirklich verlässliche Informationen gibt es dann auch leider nicht. Und ich sag mal, hätte jetzt auch tendenziell jemand anders sein können. Also wir wissen es einfach nicht.
Mhm, okay.
Allerdings taucht er dann, nach eben diesen 4 Jahren, wieder in den Chroniken Dornheims auf. Und zwar, weil er dabei verhaftet wurde, wie er Essen von einem Marktstand gestohlen hat.
Okay, also er hat es sehr weit gebracht in der Zeit.
Du merkst, er war einfach schon richtig talentiert zu der Zeit.
Ja, er hat die 4 Jahre wirklich gut genutzt.
Eben. Ja, was dann eben auch gut genutzt wurde, war die Chance, ihn ins Gefängnis zu werfen, denn er landete im Kerker. Wir wissen zwar jetzt nicht unbedingt, was er in den 4 Jahren, in denen er verschwunden war, getan hat, aber eine Sache, und das hast du ja gerade auch schon angesprochen, ist relativ sicher, er war jetzt kein harter Verbrecher zu der Zeit. Ja, das ist, glaube ich, relativ ersichtlich. Und auch Mithäftlinge aus dieser Zeit beschreiben ihn eher als einfachen, armen Jungen, der halt wusste einigermaßen, wie man sich auf den Straßen durchschlägt und hier und da halt mal was hat mitgehen lassen, aber kein Schwerverbrecher.
Moment, der war jetzt 19 dann mittlerweile, ne?
Genau, richtig, genau.
Okay, ja.
So, und ja, du weißt allerdings ja auch, wie es gerne mal im Gefängnis läuft. Ja, Kleinkriminelle kommen in den Kerker, du sowieso. Naja, du weißt ja, wir machen das Format hier. Naja, auf jeden Fall kommen viele als Kleinkriminelle in den Kerker, lernen dort andere Kriminelle kennen und kommen dann geschult und mit neuen Kontakten wieder raus und sind danach einfach viel gefährlichere Verbrecher im Prinzip.
Klar, und ein bisschen muskulöser.
Und das Muster, auch das, und auch das Muster hat sich hier wiederholt. Ja, Ulrich war anscheinend sehr gesprächig im Gefängnis, was, ja, wie du weißt, ja gar nicht so leicht war, dadurch, dass die Häftlinge nur relativ wenig Kontakt mit anderen Häftlingen haben dürfen. Aber er hat es trotzdem, trotz dieser strengen Richtlinien, geschafft, sich mit ein paar Leuten anzufreunden. Einer von diesen Leuten war der Schauspieler Theodor. Über seinen Fall hast du uns ja auch schon mal berichtet in einer der vergangenen Folgen. Und ja, dieser hat dann auch nachher dem Chronisten, der den Fall hier aufbereitet hat, ja, also alles, was ich hier erzähle, habe ich aus den Aufzeichnungen eines Chronisten, der sich für diesen Fall dann später interessiert hat.
Hast du also wie immer sehr viele Quellen durchforstet, um uns hiervon zu erzählen?
Das waren jetzt nicht besonders viele Quellen, aber ich sag mal, wenn der Chronist schon für mich viele Quellen anguckt, dafür ist der Chronist ja da. Und ich habe ihm auch gut was gegeben, also er hat gut dran verdient. Von daher finde ich das schon
war auch nicht der mit Alzheimer schon.
Es war ein anderer, es war okay. sein jüngerer Kollege.
Sehr gut.
Ja, aber auf jeden Fall hat Theodor diesem Chronisten erzählt, dass Ulrich besonders großes Interesse an seinen schauspielerischen Leistungen hatte und sich auch viel über das Schauspielern hat erzählen lassen. Und außerdem freundete sich Ulrich noch mit einer Bande von Taschendieben an. Ja, das waren 3 Jungs, die waren alle ein paar Jahre älter als Ulrich und noch ein bisschen erfahrener als er. Otto, Frank und Jakob hießen die 3.
Ja.
Was jetzt ganz praktisch war, die Jungs kamen alle zu einem ähnlichen Zeitpunkt wieder aus dem Gefängnis und haben sich dann einfach zu 4 zusammengetan und ihre Aktivitäten fortgesetzt.
Ja, also sie waren dann ganz brav zusammen, meinst du? Sie haben sich ganz brav wieder in die Gesellschaft eingegliedert, ne?
Genau, das Gefängnis hat auf jeden Fall die 4 geläutert und sie sind danach nie wieder kriminell geworden.
Okay.
Fast, denn die vier waren ziemlich erfolgreich mit Taschendiebstählen drauf. Mhm. Und das hatte ja einerseits damit zu tun, dass Otto, Frank und Jakob einfach schon recht geschickte Diebe waren, auch schon vorher, mhm, was man ja von Ulrich nicht unbedingt behaupten konnte. Aber woran es auch lag, war, dass sie eine Besonderheit Ulrichs sehr zu schätzen wussten. Weil Ulrich hatte ja eine Fehlstellung an seiner Hand, habe ich ja eben schon erzählt.
Ja. Ich wollte es gerade fragen, also ich wollte gerade nachfragen, wie er mit seiner Fehlstellung dann was gestohlen hat, aber kommt ja dann jetzt scheinbar.
Ja, und zwar war das jetzt ich sag mal, wenn du jetzt einfach dir vom Marktstand was klaust, vielleicht nicht ganz so praktisch. Aber was die Fehlstellung ihm erlaubt hat, war, seine Finger stärker zu verbiegen, als man es jetzt normalerweise können würde. Also wir können unsere Finger nicht so verbiegen, wie Ulrich es kann.
Okay.
Und das hat ihm eben erlaubt, relativ unauffällig und geschickt teilweise Leuten den Geldbeutel abzunehmen oder den Finger in eine Tasche zu kriegen und da was rauszunehmen, weil eine Verbiegung so gemacht werden konnte, dass der Arm sich dabei nicht so viel bewegen musste. Deswegen war das weniger auffällig. Und das haben die drei eben erkannt und mit Ulrich geübt und ihm beigebracht.
Ja, okay. Klingt bisher noch nicht nach dem absoluten Verbrechergenie.
Nee, das würde ich jetzt auch an der Stelle definitiv noch nicht sagen. Aber ganz dumm war er nicht, weil er machte sich auch das zunutze, was er von Theodor gelernt hatte. Nämlich er und Jakob stellten sich auch regelmäßig auf öffentliche Plätze. Also es war einerseits gab es den Taschendiebstahl, den auch er selbst durchgeführt hat. Andererseits haben er und Theodor sich hingestellt und verschiedenste Theaterstücke aufgeführt und gespielt und die Aufmerksamkeit der Leute auf sich gezogen. Ja? Und während die beiden das eben taten und alle Leute auf sie geguckt haben, sind Otto und Frank eben durchs Publikum gegangen und haben lockerflockig Münzen und Schmuck vom Publikum geklaut.
Klar, der Klassiker.
Eigentlich eine ganz gute Taktik. Ja, das ging jetzt auch einige Monate gut, bis sie das eines Tages wieder genauso versucht haben und Otto einem Mann an den Geldbeutel griff. Doch gerade in dem Moment, als er den Geldbeutel nehmen wollte, griff der Mann ihm direkt zielsicher ans Handgelenk und packte so fest zu, dass Otto nichts tun konnte. Und die beiden Männer neben den beiden drehten sich auch sofort um und packten ihn sofort und die drei zerrten Otto in die nächste Seitengasse.
Okay.
Ja, also nicht war ganz das
offensichtlich. Ah, okay. Waren die schon auf der Suche nach denen? Also waren das quasi Detektive?
Ah, ich merke schon, du bist schon einer Sache auf der Spur. Das könnte vielleicht sein.
Ja, ich habe schon mal die ein oder andere Ohrwurm-Sendung gemacht.
Sehr gut. Ja, als nämlich Frank, Jakob und Ulrich das auch gesehen haben, und das sahen sie natürlich sofort, das war jetzt nicht so unauffällig, rannten sie natürlich sofort hinterher, um Otto zu unterstützen. Sie sind also in die Gasse rein und dort warteten die drei Männer dann auch bereits. Und mit den drei Männern und Otto gemeinsam wartete Johann Mannebach.
Okay.
Johann Mannebach, der Name sagt dir was?
Ja, der Name sagt mir was. Oberbösewicht.
Oberbösewicht kann man ganz gut so festlegen, genau. Über den haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach gesprochen. Und für alle, die es noch nicht wissen, die vielleicht zum allerersten Mal zuhören und noch nie irgendwas über Missetaten gehört haben, Johann Mannebach ist der Kopf einer großen Verbrecherbande in Dornheim und ist auch gerne mal bei unseren Fällen der Drahtzieher im Hintergrund. Ja, der kam schon häufiger vor, der Name. Und offiziell verurteilt wurde er jedoch noch nie, das muss man dazu sagen. Allerdings wissen eigentlich alle, was für eine Art Verbrecher er ist. Es konnte ihm halt eben nur noch nie offiziell nachgewiesen werden.
Okay. Und der wollte jetzt also seine Taschendiebgruppe da für sich gewinnen.
Weiß ja nicht, vielleicht hat er sie ja alle umgebracht.
Ja, okay, Geschichte vorbei.
Ende. Ja. Du hast es schon erkannt. Allerdings, was wir nicht genau wissen, und das ist leider nicht bekannt, ist, was er den Vieren gesagt hat. Darüber wurde natürlich auch wurden die Vier auch ausgefragt, aber in allen Verhören wurde darüber geschwiegen. Wahrscheinlich aus Angst vor Mannebach, aber wir wissen es einfach nicht, was er ihnen gesagt hat. Wir wissen auch gar nicht, wie er auf die Vier aufmerksam geworden ist. Das ist nicht bekannt geworden. Meine Vermutung ist, dass er einfach durch andere Verbrecher in seinem Netzwerk davon irgendwie Wind bekommen hat, dass jemand die Firma beobachtet hat und das dann so an Mannebach rangetragen hat. Aber es gibt darüber leider keine verlässlichen Quellen. Was wir allerdings wissen, ist, dass die Vier von da an für Mannebach gearbeitet haben und für ihn eben Taschendiebstähle jetzt durchgeführt haben und auch Einbrüche, weil er eben das Talent von den Vieren erkannt hat. Sich gedacht hat, ach, so ein paar vier junge Kerle, die sind geschickt, die machen einen guten Job, die kann ich doch in meinen Reihen gut gebrauchen.
Ja. Also quasi der nächste Schritt für die mit Einbrüchen dann. Ist ja schon nochmal was anderes.
Eben, genau. Aber er hat sich eben gedacht, naja, das sind geschickte Taschendiebe, die können das auch noch lernen einzubrechen. Und er hatte recht, die Jungs waren sehr erfolgreich, was das anging. Und das ging auch eine ganze Weile so weiter, ohne dass sie irgendwie erwischt wurden. Und denen ging es auch relativ gut. Die Einbrüche wurden immer größer, sie nahmen immer mehr mit und lebten eigentlich ein ganz schönes Leben. Also bisher ging es ihnen noch nie so gut und sie hatten eigentlich eine ziemlich gute Zeit.
Mhm.
So, eines Tages erhielten sie jedoch einen ziemlich besonderen Auftrag. Und zwar trug Mannebach ihn auf, in die Universität von Dornheim einzubrechen. Und zwar in den Bereich für Elementarlehre.
Okay, viele wollen ausbrechen und die wollen da einbrechen. Das ist alles klar.
In die Universität?
Ja, ja, ich weiß. Okay. Ich sag ja, viele wollen ausbrechen.
Für die Studenten meinst du?
Ja, genau.
Fairer Punkt. Ja, aber bei der Elementarlehre, klingelt da was?
Da klingelt ein bisschen was,
ist,
aber...
Jetzt die Frage, wie gut hast du aufgepasst in der Schule?
Ja, es geht.
Ja, ich merke es.
Du kennst das Spiel.
Elementarlehre, das ist nämlich der Bereich, in dem die Technologie für Ohrwürmer entwickelt wurde. Und genau ja. Da sollten sie eben jetzt rein.
Mhm.
Ja, und was ich sagen kann ist, der Einbruch, der selbst lief eigentlich relativ unspektakulär. Ja, das Sicherheitspersonal der Universität, das waren zwei ältere Wachmänner.
Ja.
Und zu denen ist Ulrich dann einfach hingegangen, hat sich als Bettler verkleidet, ja, wir wissen ja, guter Schauspieler, und hat ein bisschen rumgejammert vor denen und die so abgelenkt. Und in der
die
Zwischenzeit...
Aber man muss dazu sagen, die anderen sind dann wahrscheinlich reingegangen, ne? Ich habe dich jetzt unterbrochen, Entschuldigung. Aber
du
muss
hast
dazu
recht,
sagen,
ja?
Es waren Wachen da. Das ist ja schon mal mehr als sonst bei unseren Fällen.
Das ist auch richtig. Oft ist niemand da und die Leute nehmen sich einfach, was sie wollen. In dem
Mittagspause.
Fall hatten wir, richtig, aber ich sag mal, zwei ältere Wachmänner waren in dem Fall jetzt auch nicht ganz genug, um die vier aufzuhalten. Mhm. Denn drei Leute waren jetzt schon im Gebäude, konnten einfach rein, während die Wachmänner abgelenkt wurden. Und sobald sie mal drin waren, konnten sie sich fast komplett ohne weitere Sicherheitsvorkehrungen bewegen. Es gab eine verschlossene Tür, die haben sie einfach mit einer dünnen Klinge aufgemacht und das war's. Die vier haben sich dann, beziehungsweise die drei haben sich dann genommen, wofür sie geschickt wurden. Und dann sind die vier abgehauen.
Okay.
So. Was glaubst du, ist denn als nächstes passiert? Hast du irgendeine Ahnung? Du hast ja eben schon vorweggegriffen. Jetzt ist die Frage, kannst du das wieder tun?
Ja, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, vielleicht haben sie sich gedacht, okay, das ist so wertvoll, was wir hier offensichtlich geklaut haben. Vielleicht wollen wir ein bisschen mehr Geld hier raus bekommen als unsere normale Gage oder so.
Ja, gar nicht so schlecht. Was denn nämlich dann passiert ist, ist, dass Ulrich, Otto, Frank und Jakob einfach verschwunden sind danach. Ja. Sie waren weg.
Okay.
Kannst dir natürlich vorstellen, Johann Mannebach war außer sich, der war stinksauer und hat ganz gut. Dornheim nach denen durchsuchen lassen. Die halbe Unterwelt hat im Prinzip nach den Vieren dann gesucht. Aber niemand hat irgendwas gehört oder gesehen. So endet der Fall. Das war's.
Ja, cool.
Nee, kleiner Spaß, ist natürlich noch nicht ganz das Ende. Denn
die beste Pointe, die wir jemals hatten.
Nein, ist natürlich noch nicht so geendet, sondern an einem ganz anderen Ort, nämlich im Süden der vorderen Grenzreiche, in der Stadt Martan, tat sich kurz darauf etwas. Und zwar gab es immer häufiger Berichte von Leuten, die bewusstlos aufgefunden wurden, mit Schaum vorm Mund. Und immer wenn die Leute dann wieder aufwachten, konnten sie sich an die letzten paar Stunden nicht mehr erinnern. Und ihnen fehlten auch alle Wertgegenstände, die sie bei sich hatten. Und es ging jetzt eine Weile so. Ein paar Wochen lang hatte keiner eine Ahnung, was los war. Aber es gab immer wieder solche Fälle. Jetzt nicht in so großer Zahl, dass es irgendeine Panik ausgelöst hätte, aber es ist hier und da immer mal wieder gekommen und die Stadtwache war schon nervös und hat sich gefragt, was ist denn da los? Das kann irgendwie nicht so ganz mit rechten Dingen vor sich gehen.
Okay, es war also schon auffällig.
Es war auffällig, ja, aber niemand hatte was gesehen, bis dann eines Tages ein Zeuge sich bei der Stadtwache meldete, der vier junge Männer gesehen hatte, wie sie einen Ohrwurm an einen Mann verkauften, der dann eben später mit Schaum vom Mund aufgefunden wurde. Daraufhin häuften sich die Berichte, es kamen immer mal wieder häufiger Menschen mit solchen Berichten zur Stadtwache und immer mehr Details kamen raus. Weil anscheinend haben diese vier, ja, du hast vielleicht schon eine Ahnung, wer diese vier sein könnten, die Stadtwache hat
nee,
es damals nicht.
Ich habe gar keine Ahnung.
Ja, und anscheinend boten die vier nämlich die Ohrwürmer mit Musik vom Baden Sillabar besungen an. Und der Baden Sillabar, der ist ja als sehr systemkritisch bekannt und lehnt sich auch gerne gegen die Obrigkeit in Dornheim auf. Und das ist natürlich was im separatistisch veranlagten Martan extrem gut ankommt, weswegen auch diese Ohrwürmer ziemlich gut losgegangen sind und eben gut verkauft wurden.
Ja.
So, zu Silabar sollten wir übrigens auch mal eine eigene Folge machen, ist mir mal aufgefallen. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz spannend.
Ja, das musst du dann machen. Du weißt ja offensichtlich schon einiges zu dem. Ich weiß wie immer nichts.
Ja gut, du hast halt mal die Musik gehört, aber gut, dann mit den Fällen kann ich es halt dann trotzdem auch gerne mal aufbereiten. Wie immer, die Arbeit zu mir schieben. Danke. Naja, aber hast du irgendeine Ahnung, wie das alles zusammenhängt? Hast du irgendeine Idee?
Ja, also nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also irgendwie haben die ja offensichtlich verkauft, ne? Haben die Musik da drauf gepackt, die Leute mochten. Was ich mich jetzt nur frage, ist, haben die dann irgendwie so präpariert, dass die Leute dann ohnmächtig wurden oder sonst was?
Fast, ja. Ich glaube, ich löse es mal auf. Und zwar, bei diesem Einbruch in die Universität hatten die Vierte eben den Auftrag, diese speziellen Ohrwürmer zu stehlen. Was sie vor dem Auftrag nicht wussten, dann jedoch herausgefunden haben, war, dass diese Ohrwürmer speziell magisch verändert wurden. Ja? Mhm. Und die Existenz von diesen magisch veränderten Ohrwürmern wurde von der Universität streng geheim gehalten. Das wusste so gut wie niemand eigentlich, okay, dass es die überhaupt gibt.
Aber ja, das finde ich dann sehr gut, wenn die so streng geheim gehalten wurden, dass das Einzige, was dann Diebe da von diesen magischen Ohrwürmern getrennt hat, eine Tür, die man mit einem kleinen Messer öffnen konnte und zwei alternde Wachmänner waren.
Ja, du merkst, das ist ja nicht das erste Mal, dass wertvolle Gegenstände nicht besonders gut geschützt wurden, auch hier wieder. Allerdings hat man sich gedacht, durch die Geheimniskrämerei kann man das ganz gut schützen. Und eigentlich wurde es auch sehr gut geheim gehalten, so gut wie niemand wusste davon. Aber Mannebach ist eben ein mächtiger Mann mit guten Kontakten und der hat irgendwie von der Existenz dieser Ohrwürmer erfahren und wollte diese deshalb stehlen lassen. Was er eben nicht eingerechnet hatte, war, dass halt Ulrich verstanden hat, was sie da stehlen und das rausgefunden hat und die anderen dann eben davon überzeugt hat, einfach mit den Ohrwürmern abzuhauen und die nicht an Mannebach abzugeben. Und was eben dieser Effekt dieser Ohrwürmer war den Hörer bewusstlos zu machen. Ja, und dann konnte man natürlich die Leute super ausrauben. Was ich auch ganz spannend finde, was ich mich da gefragt habe, aber dazu gab es leider absolut keine Informationen und die werden wir wahrscheinlich so schnell auch nicht kriegen, weil die Uni das natürlich unter Verschluss hält, aber ob es noch andere Arten von diesen magisch veränderten Ohrwürmern gibt. Ja, die Universität hat dazu nichts
Effekten,
gesagt.
Meinst du?
Genau, also wir wissen ja anscheinend jetzt, und das wurde ja geheim gehalten, dass man die noch weiter verändern kann, also beziehungsweise, dass es irgendwie magisch Veränderte gibt, aber es kann ja auch, also das muss ja nicht die einzige Art sein, es kann ja noch andere Themen geben.
Das könnten wir vielleicht auch für unsere Sendung hier nutzen, dass wenn wir die Ohrwürmer so präparieren, dass die Leute bessere Laune kriegen, wenn sie unsere Sendung hören.
Ja, ich mag da, wo deine Gedanken hingehen, ja.
Dann können wir mehr Ohrwürmer an den Mann bringen und werden erfolgreicher.
Das ist nicht schlecht. Vielleicht müssten wir uns im Bereich der Elementarlehre da nochmal melden und mal fragen, ob vielleicht wir da irgendwie was einfällen können.
Vielleicht gehe ich ein bisschen häufiger jetzt zur nächsten Vorlesung.
Sehr gut, sehr gut. Ich würde es dir raten.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, ich vermute, dass es noch mehr gibt, aber wissen können wir das nicht. Das ist eine reine Unterstellung. Aber die Universität erzählt dazu nichts. Naja, auf jeden Fall, nachdem die vier dann erkannt haben, was sie da in den Händen hielten, haben sie es eben genutzt, um nichtsahnende Menschen in Martan auszurauben. Weil sie wussten, wenn sie jetzt in Dornheim bleiben, dann dauert es nicht lange und Mannebach hat die vier geschnappt und dann sieht es aber zappenduster aus. Deswegen haben sie sich gedacht, gut, hauen wir lieber mal ein bisschen weiter weg ab, so weit, wohin Mannebachs Einfluss eben nicht mehr hinreicht.
Mhm.
Das ging jetzt eine Weile so weiter. Die Berichte, wie gesagt, häuften sich und auch da gab es wieder die gleiche Entwicklung wie vorher. Das Verbrechen hat sich vergrößert und die Missetaten wurden größer. Eines Nachts ging Ulrich mit den drei Freunden, die er hatte, zum Anwesen der Familie von Hohenfels. Das ist eine der reichsten Familien Martans.
Mhm.
Und dort gaben sie sich eben auch wieder als Händler aus und bohrten den Wachmännern eine kostenlose Hörprobe der Ohrwürmer an. Ja, da darf
sehr
man
nett,
nicht.
Ja.
Da muss man aber sagen, die Familie von Hohenfels, die hatte immerhin für gute Sicherheitsvorkehrungen gesorgt. Die hatten einige Wachmänner da positioniert.
Okay, aber offensichtlich Wachmänner, die nicht davon wussten, dass Ohrwürmer im Umlauf sind, die einen ohnmächtig machen.
Das ist richtig. Ich habe aber, ist ja auch schon mal vorher erwähnt, es gab zwar hier und da Berichte, aber es war jetzt nicht so, dass eine allgemeine Panik da ausgebrochen war. Sondern die Stadtwache wusste zwar Bescheid, aber es gab jetzt keine großen Berichte darüber. Ja, das hat sich zwar gehäuft, aber es war jetzt noch nicht allgegenwärtig.
Ja, ich sehe schon, du bist wieder auf der Seite der Wachmänner, aber Ich bin da nicht so nachgiebig.
Du bist kritischer.
Das kann man schon wissen. Ja, das kann man schon wissen als Wachmann.
In dem Fall wussten sie es leider nicht. Und die haben sich natürlich gedacht, super, und haben die Gelegenheit genutzt, sich vom langweiligen Wachalltag abzulenken. Weil ja, da ist natürlich im Normalfall nichts passiert. Da ist noch niemand eingebrochen in dieses Haus. Und die Wachmänner saßen die ganze Nacht rum und hatten nichts zu tun. So, und Ulrich und die anderen haben dann eben gesagt, hier, bitteschön, hört euch das doch gerne mal an, ist tolle Musik und wir kommen dann am nächsten Tag wieder und sammeln die wieder ein oder ihr könnt die dann auch gerne behalten und wir verkaufen die euch zu einem guten Preis, aber über Nacht dürft ihr die gerne benutzen, weil da haben wir jetzt dann eh keine Verwendung für und ihr seid ja ehrbare Männer, das ist ja gar kein Problem, wenn ihr die über Nacht behaltet. So, dann haben die sich einfach verabschiedet und sind um die Ecke gegangen und haben dort abgewartet. Nach ein paar Minuten sind sie dann eben wieder zurückgekehrt und haben gesehen, perfekt, Plan ist aufgegangen. Die Wachmänner lagen bewusstlos auf dem Boden oder teilweise noch auf ihren Stühlen und ja, die Luft war rein. Also freuten die drei sich, dass alles geklappt hat und spazierten nun ganz leise und bedächtig natürlich, weil die Familie natürlich im Haus schlief und das natürlich auch nicht die einzigen Wachmänner waren, sondern es gab noch andere Wachmänner, die eben gerade keine Schicht hatten und auch in ihren Kammern schliefen. Und damit sind die dann eben ins Anwesen, leise, um niemanden aufzuwecken, weil sie wussten, da gibt es eben noch mehr. Im Haus haben die sich dann eben aufgeteilt, weil beziehungsweise eben nicht im Haus, sondern im Anwesen. Ja, deswegen mussten sie sich auch aufteilen, weil es ein bisschen größer war als deine Wohnung, in die keine Gänse reinpassen.
Okay, alles klar. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen.
Kleiner Seitenhieb. ja, aber haben sich dann eben über verschiedene Bereiche im Haus hergemacht. Ulrich ist dann ins obere Stockwerk gegangen und fand das Ankleidezimmer der Dame des Hauses. Hat sich gedacht, perfekt, da kann ich mich mal bedienen und hat sich ordentlich Schmuck eingesteckt. Das hat er so lange gemacht, bis er von unten ein lautes Klirren gehört hat.
Immer ein gutes Zeichen, wenn man nachts irgendwo einbricht.
Nicht ganz perfekt. Und er hat sich auch gedacht, ja, was für Idioten, ich wette Otto, der Trottel, hat wieder irgendwas fallen lassen. Hat sich dann auch sicherheitshalber kurz versteckt, weil er nicht wusste, was los war und auch abgewartet, ist jetzt irgendwas schiefgegangen, hat das irgendwer anders gehört, hat das die Leute aufgeweckt. Da ist aber erstmal nichts passiert. Und dadurch, dass er da nichts mehr gehört hat, hat er sich gedacht, huh, da hatten wir nochmal ganz schön Glück und hat einfach weitergemacht, den Schmuck einzupacken. Bis plötzlich vier Wachmänner hinter ihm standen und ihn sofort im Gewahrsam nahmen.
Ich wollte gerade sagen, das kann ja gar nicht schiefgehen.
Das musste natürlich viel schiefgehen. Warum ist es denn schiefgegangen? Hat Otto was fallen lassen?
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ein bisschen... Ja, nee, sag, ich habe keine Ahnung.
Nee, er hat nichts fallen lassen, beziehungsweise er hat was fallen lassen, als er dann eben schon von den Wachmännern verhaftet wurde. Es war also nicht seine Trotteligkeit, sondern was anderes ist schiefgegangen. Nämlich, als die vier zu den Wachmännern am Tor gegangen sind, gab es einen der Wachmänner, der auch schon was älter war. Und als eben die vier Händler kamen und ihnen den Ohrwurm gegeben haben, der hatte einfach keine Lust, sich jetzt irgendwelche neumodische Musik anzuhören. Und deswegen hat er wollte jetzt aber auch nicht unhöflich sein, die waren ja ganz nett, hat er sich einfach den Ohrwurm ins Ohr gesteckt. Allerdings war das sein rechtes Ohr und auf dem rechten Ohr war er schon taub.
Okay, und er hat dann natürlich gemerkt, alle anderen wurden ohnmächtig, komisch.
Nicht ganz, er hat den dann einfach drin gelassen, hat halt nicht gehört, was da lief, weil er eben taub war auf dem Ohr. Er hat sich in seinen Stuhl gesetzt und hat sich gedacht, naja gut, während die jüngeren Wachmänner da alle die Musik genießen, kann ich doch, ja, weil da in der Zeit werden die eh nicht reden und eh nicht aufeinander achten, kann ich mich doch jetzt hier in meinem Stuhl mal setzen und es mir gemütlich machen. Und dadurch, dass er eben schon was älter war, war er allerdings eingeschlafen, weil es dann doch ein bisschen zu gemütlich war. Während dann eben alle anderen bewusstlos geworden sind, ist er eingeschlafen. Die vier Jungs kamen um die Ecke, sahen eben, dass alle bewusstlos waren, vermeintlich, der Ältere eben nicht. Aber sie sind natürlich nicht hingegangen, haben bei jedem nochmal kontrolliert, ist der jetzt Schaum vom Mund, sondern sind einfach davon ausgegangen, die sind jetzt alle bewusstlos, während er nur schlief, kleines Nickerchen gehalten hat. Und als er dann wieder aufwachte, hat er eben gesehen, dass alle um ihn rum bewusstlos mit Schaum vom Mund lagen und auch nicht sofort wieder aufgewacht sind und ist schnell ins Haus, um Verstärkung von den anderen Wachmännern zu holen. Ja, und so wurden die erwischt.
Ja, blöd, aber kann passieren. Muss ich sagen, ich bin ja immer sehr kritisch, was unsere Verbrecher angeht, aber in dem Fall ist einfach Pech.
Das ist Pech, aber vielleicht kannst du deine Meinung zu den Wachen ja auch revidieren jetzt wieder, nachdem der eine das gerettet hatte.
Auf der einen Seite war es einfach Pech, auf der anderen war es pures Glück.
Also fairer Punkt.
Also er hat sich den ja trotzdem einfach ins Ohr gestopft.
Okay, du willst ihm dafür keine Lorbeeren geben.
Nee, okay, dafür gibt es gar nichts.
Okay, verstanden. Aber Ulrich hat vielleicht noch was gemacht, was gar nicht so doof war. Und als er nämlich festgenommen wurde, das ging ja alles recht schnell, hat er es trotzdem noch ganz schnell geschafft, sich einen der Ohrwürmer selbst ins Ohr zu stecken.
Okay.
Und kurz darauf, ja, wie du es dir denken kannst, hat er eben auch Schaum vom Mund bekommen und ist bewusstlos geworden.
Mhm.
Ja, die Wachen waren natürlich total überfordert mit der Situation, hatten ja keine Ahnung, was das ist. Ja, die hatten gerade gesehen, ihre Kollegen sind da irgendwie bewusstlos, aber die waren ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgewacht und wussten halt überhaupt nicht, was ist denn da jetzt überhaupt los? Was passiert mit dem? Hatten ja jetzt auch nicht gesehen, dass der sich irgendwas ins Ohr gesteckt hat, sondern hatten einfach nur gesehen, der kriegt plötzlich Schaum vom Mund und wird bewusstlos. Sind damit dann zur Stadtwache und die war auch überfordert und hatte keine Ahnung, was das ist. Die wussten zwar, ja, es gab diese Fälle schon, aber hatten natürlich keine Ahnung, was es ist und wollten da jetzt auch keinen Fehler machen. Vor allem wollten sie jetzt halt auch nicht riskieren, dass einer der Täter ihn jetzt stirbt, vielleicht, sondern wollten natürlich sicher gehen, dass sie den auch noch verhören können und rausfinden, was es mit dieser Missetat eben auf sich hat.
Ja.
Also, was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, okay, bringt den ins Krankenhaus. Also ist Ulrich ins Krankenhaus gebracht worden, während Otto, Frank und Jakob ins Gefängnis gebracht wurden.
Okay.
Mhm. Nach einer Weile ist Ulrich dann auch im Krankenhaus wieder aufgewacht. Ja, es war immer noch nachts. Musste sich natürlich erstmal orientieren, weil es hatte natürlich denselben Effekt auf ihn wie auf alle anderen. Nämlich, dass er erstmal die letzten paar Stunden vergessen hatte. Allerdings war er ein schlauer Kopf und hat sich schon gedacht, okay, ich bin hier in der Situation gelandet, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich hab hier noch ein bisschen Schaum an meinen Lippen kleben. Ich habe wahrscheinlich mir selbst, das hatte er sich eben auch natürlich schon vorher überlegt, dass er das quasi als Fluchtstrategie mal nutzen könnte. Ich habe mir wahrscheinlich selbst einen Ohrwurm reingesteckt. Wobei, weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich ist irgendwas schiefgegangen und ich musste das als Ausweg nehmen.
Ja, gar nicht so schlecht. Wenn man wenn man früh genug dran denkt und dann es lang genug dauert, bis man es anwenden muss, dann kann man es nicht mehr vergessen.
Dann funktioniert es.
Blöd ist nur, wenn man so eine Stunde später bei irgendwas gefasst wird.
Das ist unpraktisch, weil dann ist halt so spontan. Dann wüsstest du es nicht mehr und dann hättest du wirklich Pech. Aber bei ihm ging's. Er war ein schlauer Kopf und er hat sich dann eben erstmal umgeschaut im Zimmer. Da lag er mit 7 anderen und die haben alle geschlafen. Einer davon war ein Mönch. Und Ulrich, schlau wie er war, hat sich dann einfach die Robe des Mönchs geschnappt. Ja, der hat natürlich zum Schlafen ein Schlafgewand an und nicht seine Mönchsrobe.
Klar, deswegen das konnte der Klassiker. Mit einer Mönchsrobe kommt man überall rein und raus.
Eben. Und deswegen hat er sich die angezogen und lief dann auch, ohne sich zu verstecken, gar nicht heimlich, sondern relativ offen, einfach aus dem Zimmer und aus dem Krankenhaus und hat eben einfach einen Mönch gemimt. Eine Heilerin hat ihn sogar angesprochen noch aus dem Weg nach draußen, weil eigentlich eher ungewöhnlich, dass Leute nachts rausgehen. Aber er hat ihr versichert, nee, alles gut, ich muss nur kurz an die frische Luft für mein nächstes Gebet. Und hat dabei aber auch ein bisschen einen älteren Mönch gemimt und hat auch seine Hand mit der Fehlstellung sich vors Gesicht gehalten und ein bisschen, hier, ich muss nur kurz raus. Und das hat die Heilerin auch dazu bewogen, nicht mehr ganz genau hinzuschauen. Ja, die hat zwar auch schon viel gesehen, aber selbst für sie war das einfach kein schöner Anblick, diese Hand. Und deswegen hat sie da nicht so genau hingeschaut und gesagt, alles klar, okay, du kannst ganz gerne rausgehen. Ah, und dann ist er einfach verschwunden und wurde seitdem auch nicht mehr gesehen. Und es gibt seitdem auch keinerlei Berichte, die irgendwie in die Richtung von Ulrich weisen.
Das heißt, er ist jetzt einfach weg.
Er hat es geschafft und vielleicht kommt er nochmal in einer unserer Folgen vor. Das wissen wir jetzt nicht. Das kommt darauf an, ob er noch was weiter tut. Vielleicht hört er uns gerade auch zu. Aber er hat es geschafft und ist abgehauen.
Wie alt ist er denn mittlerweile?
Das ist jetzt weniger als ein Jahr her. Das ist jetzt so circa ein Dreivierteljahr her.
Dann ist er frische 20 oder 21, 22 oder so. Da kann der noch die halbe Welt erobern.
Der hat noch was vor sich, ja.
Können wir Otto, eine ganze Serie daraus machen?
Wenn er hier in der Ecke bleibt und weiter auf sich aufmerksam macht, ja.
Meld dich
Otto,
bei
Frank
uns.
Und Jakob, da brauchen wir weniger erwarten. Ja, die sitzen immer noch im Gefängnis und werden da wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben. Die Universität, die versucht weiter, die Informationen über die magisch veränderten Ohrwürmer zu unterdrücken und das Thema nicht zu weit an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Deswegen kannst du dir auch vorstellen, dass wir vielleicht auch den ein oder anderen wütenden Brief hier nachbekommen von, Mitarbeitern der Universität. Aber das Risiko bin ich bereit einzugehen. Und was wir natürlich hoffen müssen, ist, dass die Leute uns überhaupt noch weiter zuhören hiernach, weil es kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere jetzt auch sagt, naja, ich stecke mir jetzt kein Ohrwurm mehr ins Ohr, das ist mir zu gefährlich. Ich würde aber darauf plädieren, dass ihr das bitte trotzdem macht, weil wir sind darauf angewiesen.
Vor allem je nach Folge, die wir machen, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn euer Gedächtnis danach direkt wieder gelöscht wird.
Auch das, ja.
Aber ja, Hand aufs
das
Herz.
War mein Fall.
Fantastisch. Also gefällt mir sehr gut, auch sehr nah hier an unserem Thema dran. Finde ich nicht schlecht. Toll. Und vor allem auch mal jemand, der davongekommen ist. Das hat man ja auch nicht alle Tage.
Nee, in den meisten Fällen, also ich sag mal, die meisten unserer Protagonisten, die rotten noch im Kerker. Von daher auch mal ganz angenehm, jemanden zu haben, der noch rumrennt und der uns vielleicht sogar zuhört.
Genau, und wie gesagt, wenn du uns zuhörst, meld dich bei uns. Wir können da ja vielleicht so einen Exklusivvertrag irgendwie abschließen oder so. Ne? Dass du irgendwas Cooles machst und wir erzählen dann hier davon. Aber natürlich machen wir das nicht so, weil dann wäre das ja kriminell
von
uns.
Was natürlich, was ganz furchtbar wäre, also ich hoffe auch, dass Ulrich gerade nicht zuhört, was schlimm wäre, wenn er nochmal in der Universität einsteigen würde und nochmal gucken würde, ob es vielleicht noch andere Arten von magisch veränderten Ohrwürmern gibt. Das wäre wirklich fatal.
Die gute Laune Ohrwürmer, das will keiner, dass die im Umlauf sind mit
unserer Sendung. Wenn die plötzlich vor deiner Wohnungstür liegen,
das wäre schlimm. Ulrich, das wollen wir nicht, ne? Gut. Ja, mal schauen, was dabei rumkommt. Ja, sehr schön. Das war eine fantastische Missetat. Und ich würde sagen, damit können wir ja eigentlich auch direkt zum Missetätchen der Woche kommen, oder?
Auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf.
Okay. Dann kommen wir jetzt zum Publikumsmissetätchen.
Publikumsmissetätchen.
Fantastisch. Und in dieser Woche kommt das Publikumsmissetätchen von Finje, der uns schreibt: Hallo ihr zwei, ich bin vor kurzem auf eure Sendung gestoßen und seitdem habe ich täglich den Ohrwurm im Kopf. Ihr macht meine Nachtschichten am Stadttor deutlich erträglicher. Also erstmal danke Finje, das ist sehr nett, aber auch gleichzeitig ein bisschen riskant, uns das jetzt so zu schreiben, dass du während der Arbeit unsere Missetätchen hörst, ne?
Also, das ist richtig, auch vor allem die Verbrecher, die dann zuhören.
Ja, stimmt. Und vor allem auch, wenn du am Stadttor arbeitest, nehme ich mal an, als Stadtwache, dann von Verbrechen zu erzählen. Aber gut, wir wissen, ne? Mal schauen, was es ist, ob er seinen Job behalten
darf. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
Mir ist auch gleich ein Missetätchen eingefallen, das ich als Kind begangen habe. Ich bin eigentlich in den Straßen Dornenheims aufgewachsen, musste allerdings jeden Spätsommer für ein paar Wochen mit meinem Vetter zum Hof meiner Großeltern reisen, um dort bei der Getreideernte zu helfen. Für unsere zarten Stadthände war das natürlich harte Arbeit. Dafür gab es deftiges Essen und wir durften mit den anderen Kindern zusammen unterm Scheunendach schlafen. Wundervoll. Wie man sich denken kann, sind sehr romantisch. Sind wir nachts auch mal rumgestreunert. In Klammern, die Metfässer wurden im Schuppen nebenan gelagert. Alles klar. Und haben die Umgebung erkundet. Eines Nachts, wir waren vermutlich 9 Jahre alt, sind wir zur Weide des benachbarten Bauern gewandert, wo unter anderem Semifanten standen, die er zum Transport seiner Waren hielt. Jetzt könnt ihr euch vermutlich schon vorstellen, worauf das Ganze hinausläuft. Natürlich haben wir versucht, die schlafenden Semifanten umzuschubsen. Auch wenn sie nur halb so schwer sind wie ihre Verwandten, war das gar nicht so leicht. Mit vereinten Kräften haben wir es dann aber geschafft. Am nächsten Morgen war das Gezeter des Bauern natürlich riesig. Unsere Ration am Abend fiel dann ein bisschen kleiner aus als sonst. Macht weiter so. Gruß, Finier.
Ja. Oh, wow. Ich dachte, Finier, das geht in eine ganz andere Richtung.
Ja, okay, Dankeschön. Was dachtest du?
Naja, ich dachte jetzt, also als du die Metfässer erwähnt hast, dachte ich, okay, die haben einfach ein bisschen Met geklaut und sich mit betrunken. Und als du dann gesagt hast, dass sie 9 Jahre alt waren, dachte ich, naja gut, das ist ein stolzes Alter, um zu starten. Aber ich sag mal, auf dem Land ist ja vieles anders als hier bei uns in der Stadt. Von daher okay. Ja.
Wobei, aber ich muss sagen, da hast du einen guten Punkt. Also er erzählt natürlich jetzt nur von dem Verbrechen des Unschubsens der Semifanten. Aber die Metfässer, die waren ja auch noch im Spiel, ne? Die hat er jetzt so ein bisschen nebenbei erwähnt und übergangen. Aber im Grunde haben wir es hier mit 2 Missetaten zu tun. Und nicht nur einem.
Die wurden so ein bisschen übergangen, aber eigentlich ja. Die hat er ja nicht zum Spaß erwähnt.
Wie würdest du es auf unserer Niedertrachtsskala einordnen?
Also ich sag mal, es ist schon relativ niederträchtig arme Tiere, ja, vor allem so, ja, so nette Tiere wie Semifanten, die ja wirklich
niemandem was
da wehrlos sind, eben, die da einfach umzuwerfen, finde ich schon sehr niederträchtig. Also das ist jetzt keine 10 von 10, aber ja, wir sind schon bei einer soliden 8.
Aber man muss auch dazu sagen, wer schon mal auf dem Land war und einen Sommer auf dem Land verbracht hat, also es wäre für den Stein, wenn noch kein Semifanten umgeschubst hat mit seinen Freunden.
Also ja, da sprichst du jetzt wieder für dich. Du weißt ja erstens, dass ich ein bisschen tierlieber bin als du und zweitens, ja, dass ich aber auch deswegen sehr tierlieb bin, weil ich fast nie Tiere sehe, weil ich halt einfach meinen Großteil der Zeit und meinen Großteil des Lebens in der Stadt einfach verbringe und es da einfach, ja, nicht so viele Tiere gibt wie außerhalb.
Gut, also ich muss sagen, ich finde, es ist nicht super niederträchtig, hat jeder schon mal gemacht. Es kommt ein bisschen was obendrauf, dass es zwei Verbrechen sind, mit denen wir es hier zu tun haben. Auch mit 9 Mehl zu trinken,
ja,
weiß ich auch
wobei,
nicht. Wobei,
man muss ja sagen,
vielleicht strafmildernd,
ne? Ich wollte gerade sagen, wenn man dann Met getrunken hat, gerade mit 9, geht das wahrscheinlich auch ganz gut in den Kopf. Und dann, ja, kann man vielleicht jetzt auch nicht mehr die allerbesten Entscheidungen nur noch treffen. Das würde, genau, ich jetzt mal. Und? Also ich sag mal, es wäre für den ersten Stein, wer noch nicht im Met-Kopf eine falsche Entscheidung getroffen hat.
Genau, ja. Und auch, muss man dazu sagen, sehen wir hier vielleicht, warum er bei der Stadtwache gelandet ist, weil wer mit 9 es schafft, auch mit Hilfe einen Semifanten umzuschubsen, auch gar nicht so schlecht. Also ich würde sagen...
Nee, wobei wir wissen ja auch nicht, wie seine Vettern vom Land da aktiv sind. Ja, er hat ja gesagt, ja, also wenn er mit seinen schwachen Stadthänden da ein bisschen mitgedrückt hat, aber eigentlich die starken Dorfkinder da die Arbeit gemacht haben, ist das vielleicht auch nochmal was anderes.
Okay. Ja, also ich würde sagen, er darf auf jeden Fall seine Anstellung behalten, oder? Bei der Stadtwache.
Ja, also das ist verjährt.
Ja, das sowieso. Brauchst du dir keine
meistens,
Sorgen zu machen.
Ja, ich sag mal, bei einem 9-Jährigen drückt man vielleicht auch noch mal eher ein Auge zu.
Für immer
ich sag mal, hätte er jetzt erzählt, dass das letztes Jahr war.
Ja, dann wäre es auch ein bisschen peinlich.
Schon erwachsen.
Also als Erwachsener erstens, dann noch Semifanten umzuschubsen, wäre es auch ein bisschen peinlich. Ist eher eine Jugendsünde.
Dann würde ich das auch anders bewerten hier. So muss man sagen, ja, ich rücke vielleicht von meiner Niedertrat-Skala ein bisschen ab. Ich gehe runter auf eine 6.
Okay, gut. Von mir kriegst du eine 3, weil ich will mich nicht schlecht fühlen, weil ich das gleiche habe. Okay, aber vielen Dank auf jeden Fall, Finje, für den Fall. Ihr könnt uns jederzeit gerne weitere Missetätchen zusenden, so wie immer. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Woche, oder?
Das würde ich auch sagen.
Okay, super. Dann danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Reicht euren Ohrwurm gerne mal an eure Freunde oder Familie weiter oder so. Und
fehlt
ansonsten
uns
bleibt gesund. Genau. Und auf Wiederhören. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank an Lino und Niklas von Verbrechen für Weicheier. Genau dieses Format, nur heute mit Verbrechen aus der echten Welt, haben die zwei eigentlich. Und sie waren so nett, das einmal hier ihr Auffahrfalldraht zu übertragen. Vielen Dank dafür. Hat mega viel Spaß gemacht. Den Link zu ihrem Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes. Außerdem machen die beiden noch den Podcast Rosenlose Frechheit über, ich glaube, Trash-TV. Also Rosenlose Frechheit ist auf jeden Fall eine Anspielung an Bachelor, deswegen habe ich es mir noch nicht angehört, aber vielleicht ist ja das was für einen von euch. Und noch, Lino macht auch noch mit anderen Leuten den Podcast Gelatine Kenobi. Auch dazu die Links natürlich in den Shownotes. Falls ihr mitmachen wollt, Fragen habt, Feedback habt oder sonst irgendwas, dann schreibt mir einfach eine Nachricht an afaldra@web.de oder ihr erreicht mich auch über Facebook, Instagram und Twitter, da findet ihr mich jeweils als Afaldra. Ihr könnt mir auch gerne eine Rezension hinterlassen, zum Beispiel bei Spotify oder bei iTunes. Und allgemein freue ich mich tierisch über Feedback oder wenn ihr einfach das Leuten weiterempfehlt und ja, sagt, keine Ahnung, ihr kennt jemanden, der mag Fantasy, dann sagt ihm, ihr sollt mal reinhören. Oder ihr kennt jemanden, der kann sich total toll Sachen ausdenken oder ist irgendwie ja voller Rollenspieler, dann sagt ihm, er soll einfach mal hier mitmachen. Zum Mitmachen braucht er auch nichts außer irgendwie ein halbwegs vernünftiges Mikro. Ja, dann hoffentlich bis in 2 Wochen. Ich stecke gerade in der Klausurenphase. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es schaffe. Vielleicht muss ich eine Folge ausfallen lassen. Das werdet ihr dann mitbekommen. Bis dann. Ciao.